Ja, hallo Ludmilla, hallo Roland. Danke, dass ihr euch für ein Interview zur Verfügung stellt.
Hallo Diosito.
Hallo, schön, dass du kommst.
Ja, wir sind hier in Berlin an eurem Platz. Liebt ihr das Stadtleben, das hier so mitten in Berlin tobt, oder?
Also, ich finde es schön so, wie das ist. Also ich kann die Stadt genießen, wie aber auch natürlich, wenn man mal rauskommt, ist das auch schön. Aber es ist eigentlich nicht so, dass es mich irgendwie immer irgendwo hintreibt oder so wegtreibt von da, wo ich bin. Weil da ist es immer gut. Also ich mag Berlin. Lebhaft, freigeistig ist es. Man merkt es so. Es ist irgendwie vom Spirit doch sehr frei. Und das ist schön.
Ja, eure Wohnung ist ruhig und hat Luft. Und aber so die Natur zum Ausgleich und so, nutzt du die auch? Oder geht das hier in der Stadt? Oder brauchst du die nicht?
Ja, es ist nicht so, dass ich das brauchen würde. Aber es ist natürlich schön ab und zu. Wir fahren oftmals mal an den See. Das ist schon schön. So. Aber es ist für mich jetzt nur keine Notwendigkeit.
Okay. Und wie ist es für dich? Du arbeitest ja hier auch politisch, also du bist hier verwurzelt wirklich.
Ja, Berlin ist wirklich gut. Berlin ist sicherlich das spirituelle Zentrum Europas. Und alles, was man sich so vorstellt, was man machen möchte, kann man hier verwirklichen und realisieren. Und wenn man eine halbe Stunde sich in die Bahn setzt, ist man im Grün. Rund um Berlin ist Brandenburg, Flächenland, grün und unzählige Seen, man ist da ganz schnell im Grün. Berlin hat gute Luft in der Regel, durch die breiten Straßen, das lässt sich sehr, sehr gut leben. Ich habe auch in anderen Großstädten gelebt. Da war es stickiger und schlechter, die Luft. Und schwieriger, ins Grüne zu kommen. Das ist in Berlin sehr, sehr gut.
Und man findet Menschen, wenn man Sachen anbietet, sind die Menschen, brauchen nicht groß anzureisen, sondern sie sind da. Habt ihr Lust, darüber zu reden, was ihr anbietet?
Ja, können wir machen.
Ja, unser Thema ist Erwachen und Erleuchtung. Und rund um das Thema bieten wir ganz verschiedene Events oder Kurse oder Veranstaltungen, sage ich mal, an. Das geht von Satsang über auch Prozessbegleitung und Meditation, ja, Retreats.
Du hast gerade die Begriffe Erwachen und Erleuchtung unterscheidest du da oder ist das ein Begriff, zwei Begriffe fürs Gleiche oder ja, wie siehst du das?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe manchmal den Eindruck, mit den Begrifflichkeiten, das ist nicht ganz einfach. Generell, dieses Erwachen und auch Erleuchten wird so als Schlagwort benutzt und ich denke mal, viele Menschen benutzen das so für ihr eigenes Verständnis, wie sie das verstehen. Und letztendlich kommt man in der Kommunikation gar nicht so wirklich aneinander. Man versteht sich gar nicht, weil doch jeder etwas anderes darunter zu verstehen scheint. Ne? Und ich habe für mich diese Begriffe Erwachen und Erleuchten tatsächlich auseinandergezogen und eine unterschiedliche Definition für mich mal aufgestellt. Und versuche natürlich auch in Kommunikation mit anderen Lehrern, da einfach mal zu gucken, wie ist es für euch. Ne? Für mich ist das ein Unterschied, Erwachen und Erleuchtung. Ja.
Kannst du den beschreiben?
Mhm. Erwachen ist für mich der Moment, wo ich unwiederbringlich meine wahre Natur erfahre, erkenne und dadurch eine solche Transformation in mir geschieht, dass ein dauerhafter Switch in der Wahrnehmung und im Erleben der Welt entsteht. Dieser eine Moment, wo das geschieht, als Initialzündung vielleicht. Das wäre für mich Erwachen. Und dann habe ich aber aus meiner Erfahrung festgestellt, dass ein Prozess stattgefunden hat. Und zwar musste die Erfahrung integriert werden durch sämtliche Schichten des Systems, durch den Körper, der allerdings für mein Empfinden als letztes kommt, erstmal mental, emotional und eben auf körperlicher Ebene, bis es dann wieder eher zu einem Moment kommt, wo ich sagen kann, jetzt hat Erleuchtung stattgefunden, wenn tatsächlich der Prozess der Integration so weit gediehen ist, dass mein Nervensystem, meine Gefühle zur Ruhe gekommen sind, mein Denkapparat zur Ruhe gekommen ist und ich tatsächlich dauerhaft in meinem Nervensystem, durch das Nervensystem, meine wahre Natur, was ich ja wirklich bin, reines Bewusstsein, wiedergespiegelt bekomme. Heißt, in meiner Erfahrung eben dann auch dauerhaft erlebe. Und von daher würde ich sagen, es gibt einen Prozess vom Erwachen, von diesem Erkennen, was ich wirklich bin, hin zur Erleuchtung, wobei ich Erleuchtung nicht als Endzustand definieren würde. Da geht es auch weiter für meine Begriffe. Nur scheint es da dann doch auch wieder so eine Art Stufe zu geben, wo ich sagen kann, ja, jetzt zieht mich nichts mehr raus. Jetzt sind die Ich-Anteile, die vorher doch noch gerufen haben, ich, sind erlöst, sind sozusagen transzendiert und wieder doch der Einheit überführt worden.
So würde ich das sagen. Wie spielt da der Wegfall von Identifikation mit?
Ja, absolut. Also beim Erwachen fällt die Identifikation mit der begrenzten Person, mit diesem Konstrukt von Ich, dieser begrenzten Ich-Entität, fällt weg. Unwiederbringlich, die fällt weg. Aber was zu sehen ist, also in meiner Erfahrung, dass Anteile, die im Unbewussten waren, sich melden. Im Alltag ganz gut zu erleben, plötzlich meldet sich was und es wird wieder eng. Man hat wieder so den Eindruck, es stellt sich wieder so ein bisschen Begrenztheit ein, wobei das Gewahrsein der wahren Natur niemals mehr verschwunden geht. Und dennoch findet so eine leichte Verengung statt, ist deutlich zu spüren. Und wenn ich aber dann diesen Teilen Aufmerksamkeit widme, sozusagen mit dem reinen Gewahrsein sie durchdringe, dann lösen sie sich auch auf und melden sich dann nicht mehr. Heißt, diese Verengung finden immer weniger statt, immer weniger, bis irgendwann einfach diese weite, unbegrenzte, gänzliche Nicht-Identifikation dann auch bestehen bleibt.
Hast du das als kathartischen Prozess erlebt? Oder, weiß nicht, ja.
Ja, auch. Aber da kannst du, glaube ich, auch ganz gut was zu sagen.
Zu katharsisch.
Ich habe die dunkle Nacht der Seele da auch so erlebt, aber vielleicht kannst du da ganz gut was sagen.
Ich habe vor meinem Erwachen wirklich jahrzehntelang meditiert, Yoga gemacht und so diesen klassischen spirituellen Superweg beschritten und bin dabei neben vielen Transzendenzerfahrungen in tiefe innere Bereiche gerutscht, wo sehr viel Unfrieden war und sehr viel Ängste und auch Traumata und solche Dinge. Und ich habe mich dann da wirklich auch intensiv mit beschäftigt, mich hat das interessiert und ich habe das Schritt für Schritt aufgelöst. Und das Erstaunliche war, nachdem diese ganzen Schattenanteile aus dem Unterbewusstsein zur Ruhe gekommen waren, sich aufgelöst hatten, war das wie so eine kritische Masse, die überschritten war. Ich bin dann in so ein Nichts hinein aufgelöst worden, aus dem ich nie wieder erschienen bin. Und aus dieser Non-Dualität heraus lebe ich und betrachte ich die Welt.
Du hast vorher gesagt, du hast das aufgelöst, aber es ist ja immer alles im Geschehen eigentlich, ne? Oder?
Ich bin insofern da hineingezogen worden in diese Auflösungsprozesse, weil ich sie gar nicht mehr verhindern konnte. Es ist aufgetaucht, sehr zu meiner Überraschung, ich hätte es lieber nicht gehabt, weil das waren nicht nur schöne Sachen, das waren natürlich auch wirklich harte Zeiten. Es waren einige Jahre in meinem Leben, wo ich teilweise an meinem Verstand gezweifelt habe. Und ich habe da wirklich auch hart dran gearbeitet, an diesen Schattenanteilen.
Was, also Schattenanteil ist das, was nicht im Bewusstsein ist, also was nicht bewusst ist oder beziehungsweise nicht bewusst war, aber langsam vielleicht bewusst wird?
Ja,
oder?
Genau. Ich habe das wie einen Schock des Bewusstseins empfunden. Ne? Mein Unterbewusstsein ist wie ein eingefrorener Teil des Bewusstseins, in dem verdrängte Dinge eingelagert sind, die ich selber nicht spüren wollte, die ich nicht wahrhaben wollte. Und das Leben hat mich durch die Meditation und durch die ganzen regelmäßigen Übungen, die ich gemacht habe, dahin gebracht. Der Deckel wurde geöffnet und ich habe ihn nicht mehr zugekommen.
Auch in Kontakt mit anderen Menschen, da wird ja auch oft viel ausgelöst oder ans Licht gebracht.
Definitiv. Wenn man mit sich selbst gut klarkommt und wenn man eine Stille in sich realisiert hat, dann hat man spätestens, wenn man Sonntagnachmittag zu den Eltern fährt, zum Kaffee trinkt, hat man die große Herausforderung. Oder die Freunde, es wird dann sehr schnell zeigen sich dann weitere Trigger, wo Bewegung entsteht.
Würdest du genau wie Ludmilla sagen, dein Leben ist auf Erwachen und Erleuchtung ausgerichtet? Oder?
Die Arbeit definitiv. Ich, genau wie Ludmilla, wir versuchen, eine Sprache zu finden, die den einzelnen spirituellen Suchern angemessen ist. Wenn Menschen schon erwacht sind, ist das natürlich eine andere Sprache, als wenn Menschen noch auf der Suche sind. Und wir versuchen da auch eine richtige Sprache zu finden.
Sprache, um dabei darüber zu kommunizieren, ist das nötig?
Wir versuchen, jeden Menschen da abzuholen, wo er steht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass einigen wenigen Menschen das Glück geschenkt ist, die Gnade zuteil wird, dass sie durch relativ einfache Hinweise auf das, was wirklich ist und nur das, was ist, erwachen können. Aber manche Menschen hängen doch in diesen Ego-Anteilen, in diesen Schattenanteilen so fest, so gebunden, dass es manchmal gut ist, sich da eine Zeit lang intensiv mit zu beschäftigen, die Aufmerksamkeit darauf zu legen, damit sich das öffnen kann und frei sein kann. Insofern haben wir Prozessarbeit in unserem Angebot und eben auch die Erfahrungsarbeit. Satsa und so. Meditation.
Ja, das sind zwei Gleise eigentlich, die wir, da wo auch keins wichtiger oder weniger wichtig ist als das andere, sind beide ganz, ganz wichtig, haben wir aus unserer eigenen Erfahrung so gesehen. Transzendenzerfahrung ist unabdinglich, ne? Einzutauchen in das, was ich wirklich bin, in meiner tatsächlichen Erfahrung immer wieder, was aber natürlich dann auch wieder Prozesse hervorbringt. Also mit jeder Transzendenzerfahrung, die jemand macht, werden neue Schattenanteile hochgeholt, die ja von diesem Lichte des Gewahrseins letztendlich ganz automatisch sich zeigen. Und dann ist es auch mal wieder ganz gut, ja, das zu schauen, was ist da jetzt los, wenn es so schwerwiegend ist, dass es mich immer wieder rauszieht aus meiner wahren Natur, aus dem Erleben von meiner wahren Natur. Es geht ja ganz deutlich uns darum, um die tatsächliche Erfahrung.
Und rauszieht heißt, dass einfach, dass wieder Identifikation passiert, dass wieder eine Ich-Identifikation da ist. Es gibt Lehrer, die sagen, ganz ohne Identifikation geht es gar nicht, also dann könnte man gar nicht mehr im Körper leben. Und andere sagen, ja, da ist es ist nicht nötig. Das Leben spielt einfach auch völlig ohne Identifikation. Vielleicht ist es nur hängt es nur an der Begrifflichkeit. Ich weiß es nicht. Wie steht ihr dazu?
Wir versuchen mehr den Weg zu gehen, wo wir sagen, Identifikation kann aufgelöst werden. Das ist das, was wir auch kommunizieren. Und aus der eigenen Erfahrung heraus ist eine Restidentifikation da. Wir machen den am Körper fest. Die ganz banale Erfahrung, dass man morgens immer wieder in diesem Körper aufwacht, egal wie eins man sich mit dem ganzen Universum fühlt, zeigt, dass wir eine ganz, ganz intensive Beziehung zum Körper haben, eine ganz intensive Identifikation. Und da ist auf jeden Fall eine Restidentifikation, die bis zum Lebensende bleibt.
Wenn auch subtil. Das ist schon jetzt keine grobe Erfahrung, die jetzt ständig einem präsent wäre, sondern es zeigt sich tatsächlich in diesem Umstand, ich wache morgens immer wieder hier auf. Nicht da, obwohl ich da natürlich auch bin, aber ne, hier ist das, was ich irgendwie auch steuere irgendwo. Ne.
Wie ist das? Der Körper ist ja irgendwie der Ausgangspunkt der Sinneswahrnehmung. Also bleibt das so? Erlebt er das immer noch so? Oder ist das Bewusstsein so im Großen und Ganzen, dass es die Sinneswahrnehmung zwar vom Körper starten, ausgehen, aber sie gleichwertig sind mit allem anderen?
Also bei mir hat sich das mit den Sinneswahrnehmungen völlig verändert. Früher waren die Sinneswahrnehmungen alles, was ich hatte und alles, was ich getan habe. Ich habe über die fünf Sinne wahrgenommen und das, was ich wahrgenommen habe, war die Realität. Was sonst? Mit dem Erwachen ist es komplett anders geworden. Das Einzige, was Realität hat, ist das. Und in diesem das findet auch körperliche Wahrnehmung statt, aber das vermittelt nicht mehr ein Gefühl von Realität. Das ist einfach nur eine Erscheinung, was da in dem Moment auftaucht.
Und was wird als Realität wahrgenommen?
Ausschließlich das.
Kann das wahrgenommen werden?
Das ist einfach und dringt so massiv, auch durch die fünf Sinne hindurch, in alles ein, durch den Körper hindurch auch in alles ein, dass es ständig präsent ist.
Das ist ja, ich habe da auch die Erfahrung, dass dieses Das sich bemerkbar macht, wie durch, ja, dass im Prinzip ein neuer Sinn entsteht. Einer, der jenseits von den fünf Sinnen ist. Es ist wie, es kommt etwas dazu in der Wahrnehmung, was aber nicht über die fünf Sinne geht, sondern über einen anderen Weg, aber dennoch etwas ist, was man erfahren kann. Für mich ist das wie ein neuer Sinn, der tatsächlich auch unbegrenzte Wahrnehmung zulässt. Also, wenn ich hineinspüre, dann habe ich nicht den Eindruck, dass ich nicht da hinten wäre, dass ich nicht auch da wäre. Also die Sinnestätigkeit tatsächlich verändert sich. Die fünf Sinne verfeinern sich auch scheinbar und auch in dem Sinne, dass die fünf inneren Sinne, die nach innen hineingehen, sich deutlich verfeinern, nicht nur nach außen, sondern eben auch nach innen sich deutlich verfeinern. Und die gesamte Sinnestätigkeit sich völlig verändert. Und letztendlich im Fokus ist natürlich ein schwieriges Wort, aber es ist nicht wirklich ein Fokus. Aber das Erleben ist tatsächlich von der Unbegrenztheit als Realität. Das, was über die fünf Sinne reinkommt, ist nicht wirklich von Bedeutung.
Es taucht nur darin auf.
Ja, es taucht auf und es ist im Grunde genommen leer. Es ist so wie so eine Leere, die immer erscheint. Also Leere, ja, es ist frei von Anhaftung. Vielleicht ist das ein ganz gutes Wort. Es ist Da ist keine Anachtung mehr dran. An dem, was über die fünf Sinne reinkommt.
Okay, Anhaftung ist nicht mehr da, aber es kann und darf wahrscheinlich alles auftauchen. Also es darf zum Beispiel auch Ärger auftauchen oder Enttäuschung oder Wut oder...
Ja. Wobei die Erfahrung zeigt, dass das doch sehr zur Ruhe kommt. Und wir unterscheiden ganz deutlich da auch von den echten Gefühlen, die aus einer ganz spontanen Situation auftauchen und Gefühlen, die aber nur erinnert sind, die im Prinzip aus der Vergangenheit auftauchen. Da ist ein deutlicher Unterschied. Das echte Gefühl, was auftaucht, das steigt aus, auf und fällt wieder zurück. Als wäre nichts gewesen, ist es vorbei. Und das erinnerte Gefühl, da hängen wir oft dran. Und es beschäftigt uns länger und da entsteht Groll oder so. Ne? Da unterscheiden wir ganz deutlich. Und die erinnerten Gefühle tatsächlich, die tauchen dann irgendwann gar nicht mehr auf. Sondern höchstens die echten Gefühle aus der Spontanität heraus.
Die erinnerten Gefühle speisen, die sich aus Verdrängungen, also die vielleicht auch mal nötig und sinnvoll waren,
ja.
Die aber dann irgendwann nicht mehr sinnvoll sind und dann können die sich so ausleben. Und
genau.
Also unsere Erfahrung zeigt, dass die allermeisten Gefühle, die im Alltag gelebt werden, erinnerte Gefühle sind. Der Alltag selbst, das tägliche Leben selbst bietet gar nicht so viel Anlass für große Gefühle, für große Gefühlsschwankungen oder große Gefühlswahrnehmungen. Wenn das, der wahre Wesenskern realisiert ist, ist das eigene Erleben, das körperliche Erleben, Wohlbefinden. Es ist eine ruhige, ruhige, stille Glückseligkeit da. Es ist Wohlbefinden da. Und jede Aktivität, die entsteht aus der Stille heraus, ist eine Zunahme des Wohlbefindens, eine Zunahme der Glückseligkeit, der Fülle. Wenn Schatten aus der Vergangenheit auftauchen, wird das gestört. Und wird überlagert. Es geschieht Anhaftung. Die Aufmerksamkeit, der Fokus bündelt sich darauf, auf diese Sensation. Und dann entstehen Geschichten, dann entstehen Projektionen in die Welt hinein. Und dann entsteht sozusagen die Welt auch erst, indem man sich dann gefangen fühlt, indem man sich vermeintlich dreht. Wenn diese Schattenanteile, wenn diese Erinnerungen, diese erinnerten Gefühle aus der Vergangenheit geklärt sind, und integriert sind, losgelassen sind, dann ist das nicht mehr. Dann ist nur wieder Stille da, die alles durchdringt, auch wenn man aktiv ist und was tut.
Reicht es einfach nur, diese Gefühle, wenn sie sich melden, wenn sie an die Oberfläche kommen, einfach nur zu fühlen? Oder müssen die irgendwie ausagiert werden? Oder sind die Geschichten dazu wichtig?
Unsere Erfahrung ist, dass es der erste Schritt ist, sie anzunehmen, sie in einen Okay-Raum hineinzustellen, also im Selbst, im Gewahrsein zu bleiben und ihnen den Raum zu geben, den sie da brauchen. Das ist aber nur der erste Schritt. Das ist sozusagen das Öffnen des Deckels. Und dann muss man schauen, dass man die, wir nennen das den Irrtum des Intellekts. Man muss den Irrtum finden, der da drin steckt. Man muss die Intention, die falsche Intention, die ursprünglich mal gut gemeint war, entdecken und die tatsächlich zurücknehmen. Wenn ich als Kind eine hässliche Situation erlebt habe, in der Familie oder wo auch immer, dann konnte ich mir nicht anders helfen, als aus dem Gefühl heraus irgendeine Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung läuft unbewusst mein ganzes Leben lang weiter. Und wenn ich dann irgendwann in eine ähnliche Situation gerate, springt dieses gefühlsmäßige Muster, springt an und läuft und läuft und läuft und drückt mich selbst aus meinem Gewahrsein heraus, weil eine selbstentschiedene Identifikation da ist. Weil ich wollte das ja damals so. Ich habe mich sozusagen selbst entschieden. Und bei solchen Dingen ist es tatsächlich notwendig, nochmal in die Geschichte einzusteigen und wie eine kleine Katharsis das nochmal zu erleben und in der Situation, und sei es jetzt das Kind, zu befreien und in diese Leichtigkeit zu kommen, damit das aufhören kann. Ansonsten läuft das immer und immer wieder unser ganzes Leben lang in unserem Gewahrsein ab und stört.
Und es passieren auch immer die Situationen, wo es getriggert wird.
Ja, genau das ist es. Die Dinge, die wir in uns selbst nicht sehen wollen, manifestieren sich als Schicksal im Außen. Die Inder nennen das Karma. Das ist ein Naturgesetz. Was ich innen nicht sehen will, was ich innen nicht spüren will, innen nicht wahrhaben will, manifestiert sich außen als Schicksal. Das ist ein wunderbarer Kreislauf. Wenn man den einmal geschaut hat, kann man das stoppen. Das ganze Leben ändert sich.
Verschiedene Satsang-Lehrer oder überhaupt spirituelle Lehrer gebrauchen unterschiedliche Begriffe oder die gleichen Begriffe mit unterschiedlicher Bedeutung. Wie ist es mit euch beiden? Rauft ihr euch da irgendwie zusammen, dass ihr für einen Begriff mit einem Begriff das Gleiche ungefähr definiert? Oder ist das auch ein Prozess, in dem ihr darüber redet untereinander? Oder wenn ihr zum Beispiel zusammen eine Gruppe gibt oder Satsang oder was immer, ist es wahrscheinlich nötig, mit der gleichen Sprache zu reden? Ne?
Unterschiedlich. Wir sind bei bestimmten Dingen über unseren Erfahrungsaustausch zu ähnlichen Begriffen gekommen, die wir auch verwenden, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Menschen das auch sehr gerne mögen, dass sie von mir bestimmte Dinge hören und von Ludmilla auch eigene Dinge hören. Und das findet in den Gruppen oft statt, dass dann auch gesagt wird, und was hast du dazu, Ludmilla? Oder was hast du dazu, Roland? Also diese Individualität, die bleibt trotz des Erwartens erhalten. Denn das, an das ich mich erinnere, ist einfach ein ganz anderes als Ludmillas Leben. Ich würde da auch sagen, ich bin aus dem Leid erwacht und Ludmilla ist aus der Freude erwacht.
Wir repräsentieren ja letztendlich zwei ganz entgegengesetzt unterschiedliche Wege. Das ist auch ganz interessant. Ich bin ja eher im Satsang plötzlich erwacht und Roland hat seine intensivste Meditationsarbeit gemacht und Gefühlsarbeit. Ne?
Ja.
Und alleine aus diesem Umstand heraus mussten wir uns natürlich tatsächlich erstmal verständigen. Was ist hier passiert? Was ist da passiert? Wie ist das? Wie ne, verwenden wir die Begriffe und so? Das hat am Anfang schon auch eine Weile gedauert, bis wir da uns wirklich verständigen konnten. Und in der Gruppe ist es natürlich auch so, dass ich natürlich andere Dinge nochmal hinzugeben kann als Roland, aufgrund natürlich auch von erinnerten Dingen und Gewohnheiten auch, die man ja ganz bewusst auch hat, Fähigkeiten auch, die man ja nicht gleich über Bord schmeißt, sondern die man ja nutzen kann.
Wie spiegelt sich das wieder, dass ihr eben auch Mann und Frau seid da drin?
Das wird in den Gruppen auch gerne gesehen, dass wir als Paar auftreten und ich so natürlich aus der männlichen Perspektive andere Dinge sage als Ludmilla als Frau. Das ist ja, so als Paar, das ist irgendwie eine schöne Sache. Manche möchten lieber von einem Mann etwas hören und manche möchten lieber von einer Frau was hören. Und wir spüren das auch dann immer und ja, sagen dann auch nichts. Also wenn wir merken, da fließt es mehr da oder hier, das finden wir gut.
Wobei wir jetzt nicht konkrete Attribute von Frau und Mann repräsentieren. So nicht. Also es gibt ja so Einteilungen, ne? Also das ist eher nicht das, womit wir uns identifizieren, sowieso nicht, aber auch nicht wirklich bewusst so hinstellen. Das ist schon eher immer spontan aus dem Geschehen heraus, was dann dran ist. Ne?
Okay. Okay, wir sind ja ausgegangen von euren Angeboten, sind jetzt ein bisschen davon weggekommen, also, aber ihr habt es auch erwähnt, ihr bietet Satsang an, alleine und auch zusammen, oder?
Im Moment machen wir das zusammen. Mhm. Wobei es sicherlich auch sein kann, dass wir das mal ausprobieren, wie das ist, wenn wir das nochmal auch wieder separat machen, aber im Moment hat sich das jetzt so ergeben, dass wir es zusammen machen. Mhm.
Und Begleitung ist immer Einzelarbeit oder?
In der Regel aber Einzelarbeit. Manchmal machen wir es auch dann zusammen, aber in der Regel geht das alleine.
Und das macht aber dann einer von euch, oder? Mhm.
Das sind dann Anfragen direkt an uns, an mich oder an Müller. Wenn da eins das jetzt immer wünscht ist, das machen wir dann in der Regel auch alleine.
Und geht das hier nur vor Ort oder macht ihr das auch über Skype oder Internet? Oder?
Ja, das geht schon auch über Skype. Es ist allerdings schon was anderes, wenn man vor Ort ist. Es ist tatsächlich ein anderes energetisches Sein einfach. Das ist schon zu spüren.
Aber wir haben es auch schon
über Skype genommen. Das ist auch gut. Das geht auch. Mhm.
Ja, und dann kommen wir zum, nennt ihr es eigentlich Festival oder Kongress, was ihr im September organisiert?
Wir nennen es Kongress. Obwohl auch ein Festival stattfindet am selben zum selben Zeitpunkt. Also sogar ein großes Festival, was ich auch einen guten Namen finde. Das ist modern. Das ist irgendwie, macht man heute Festivals. Aber wir sind da klassisch geblieben. Wir nennen es Kongress.
Okay. Wie ist es dazu gekommen? Ihr wart in den letzten Jahren beim Forum Erleuchtung Kongress, habt da erlebt, wie es ist, wenn Lehrer zusammenkommen, und das hat euch inspiriert, oder wie kann man das sagen?
Entstanden ist unsere Idee schon vor dem Forum Erleuchtung Kongress. Wir haben hier in Berlin schon seit Jahren eine sogenannte Seinsgruppe, wo wir uns mit Menschen treffen und über verschiedene Themen aus dem Erwachungsumfeld sprechen. Und da ist uns die Idee gekommen, doch mal mehr Erwachte über den Raum Berlin hinaus zusammenzubringen und mit denen uns zu treffen. Und das war, als wir das verwirklichen wollten, zu der Zeit, wo Rommel und Rainer und Manik das Forum Erleuchtung gegründet haben. Und wir eine E-Mail bekamen und wir gedacht haben, ach, wenn die das jetzt schon so machen, dann fahren wir da einfach mal hin und sprechen mit denen. Und so ist das dann auch gewesen. 3 Jahre sind wir dann da auch dabei gewesen und haben jetzt dann im letzten Weihnachten mitbekommen, dass Roman ja in Indien war und gesagt hat, er möchte das gerne in Indien weitermachen und nicht mehr hier in Berlin. Und da haben wir gesagt, gut, dann lassen wir unsere ursprüngliche Idee von unserem Erleuchtungskongress halt wieder aufleben und organisieren das. Das war dann im Februar, haben wir das gestartet, die Planung dafür, für jetzt, für den September.
Was ist geplant? Also es ist, glaube ich, war es 4. bis 8. oder?
4. bis
6.
4. bis 6.
bis 6.
9. Ja. Wir haben das Thema Erwachen und Erleuchtung, Erfahrung und Prozess. Das ist im Moment der Schwerpunkt, wo wir uns nach ausrichten. Einmal natürlich Erwachen und Erleuchtung als etwas zu sehen, was Tatsache ist, was es tatsächlich gibt, was erfahrbar ist und was tatsächlich auch etwas verändert im Sein, im Erleben, im Erfahren der Welt. Und dazu wollten wir ganz gerne Lehrer einladen oder erwachte Menschen, die müssen nicht unbedingt Lehrer sein, die dazu auch etwas beitragen wollen und können. Und wir haben festgestellt, dass die Wege dieser Menschen so unterschiedlich und individuell sind, das ist fantastisch. Also wir haben gedacht, diese Vielfalt der Wege möchten wir gerne mal aufzeigen, dass jeder, der da kommt, seinen Raum, seine Zeit bekommt, etwas über den Prozess und über die tatsächliche Erfahrung, die er ja nun macht, berichten kann. Und eventuell auch über seine Techniken, wie er die Integration für sich gehandelt hat. Und da haben wir ganz erstaunliche, unterschiedliche Beiträge. Ich glaube, das wird ganz spannend, einfach diese Vielfalt da einfach auch mal hervorzuheben, dass tatsächlich jeder Mensch seinen individuellen Weg hat. Und auch die Menschen zu ermutigen, wirklich bei sich zu schauen, auf ihren Seelen- und Herzenswunsch zu hören, damit sie nicht an ihrem Weg vorbeilaufen, sondern eben wirklich gucken, wo zieht es mich hin, was ist mein Weg zu diesem Selbstverwirklichtsein. Und dazu soll das so ein bisschen auch helfen, ne? Dass man unterschiedliche Wege einfach deutlich einfach mal darstellt.
Wie ist das so praktisch geplant? Also gibt es dann parallel mehrere Veranstaltungen oder gibt es nur eine Hauptveranstaltung, wo alle dran teilnehmen oder einzelne Veranstaltungen der einzelnen Lehrer hintereinander?
Wir haben das jetzt so gemacht, dass wir in einem kleineren Rahmen das erstmal gestartet haben und deshalb gibt es keine Veranstaltung parallel und das kann aber in den nächsten Jahren noch kommen. Im Moment machen wir es sequenziell nacheinander. Jeder Lehrer bekommt ein Zeitfenster von ca. einer Stunde, wo er seine Sachen machen kann, einen Impulsvortrag halten kann oder einen Workshop oder einen Satz angeben kann und Zeit hat, hinterher mit den Teilnehmern noch ins Gespräch zu kommen. Und das wird über diese 3 Tage dann laufen. Und damit haben wir eine begrenzte Anzahl von Lehrern, die wir ausgewählt haben. Und ja, so ist der Ablauf. Wir werden das moderieren. Das ist uns sehr wichtig aus unserer Erfahrung mit dem Forum Erleuchtung. Das war ja unmoderiert. Wir werden definitiv versuchen, einen robusten Rahmen herzustellen, der jedem, der da etwas sagt, auch den Raum gibt, das auch zu sagen. Dass keine Störungen da sind, sondern dass das wirklich auch seinen Platz bekommt und auch da sein darf. Die Erfahrung, die wir gemacht haben mit den Lehrern, die jetzt mitmachen, ist, dass das hier ein bunter Blumenstrauß ist. Wir haben festgestellt, dass wir in der Mitte, wo die Blumen beginnen, wo die geerdet sind, alle im eigentlichen Selbst verwurzelt sind. Und da gibt es keinen Streit, da gibt es gar keine Differenz, da ist nur das. Wenn wir aber in die Welt hinausschauen, in das alltägliche Leben, dann ist das ein so wunderbarer Blumenstrauß. Und da haben wir festgestellt, jede Blüte darf da sein, auch wenn diese Blüte so ganz anders ist als diese. Und man das auch nicht, scheinbar nicht unter einen Hut bekommt, weil auf der Ebene, wo es sich entfaltet und zum Ausdruck bringt, kann es auch nicht unter einen Hut kommen. Es kommt da, wo es herkommt, wo der Stamm zusammenläuft. Da ist es ganz automatisch eins. Und diesen Prozess, das wollen wir mit diesem Kongress zeigen, dass das möglich ist.
Du sagst, dass eben Raum da sein soll, eben auch für Prozesse, für wenn zum Beispiel jetzt Besucher in Resonanz gehen mit einem Lehrer oder einer Lehrerin und da was ausgelöst wird, dann ist ja eine Stunde nicht sehr viel. Also ist da die Möglichkeit, dass der dann irgendwie eine Einzelsession bekommt? Oder
Wir haben einen zweiten großen Raum noch dabei, wo das einfach nahtlos rübergeführt werden kann, wenn da Prozesse weiterlaufen. Dass der eigentliche Kongress ungestört weiterlaufen kann und dass die Prozessarbeit auch weitergehen kann im zweiten Raum. Damit das nicht in dem Kongress selber abläuft und die weiteren Vortragenden und Lehrer ablehnt.
Gibt es auch Veranstaltungen zusammen?
Das haben wir bisher nicht. Es sind Einzelpersonen und auch Paare, die auftreten und es passt im Moment so, dass jeder sein Zeitfenster von einer Stunde bekommt. Bisher hat sich das noch nicht ergeben, dass
Wäre aber denkbar.
Wäre denkbar, wenn das welche möchten, dass sie sich zu zweit oder zu dritt hinsetzen, gemeinsam Satz angeben oder so, das können wir machen.
Und moderieren heißt jetzt so den äußeren Rahmen aufrechterhalten, also darauf achten, dass die Zeiten eingehalten werden, oder was meinst du
moderieren mit moderieren? Moderieren heißt auch noch ein bisschen mehr. Moderieren heißt, dass wir aus unserer Beschäftigung mit den einzelnen Lehrern und mit den Themen, wenn wir diesen Blumenstrauß nehmen, mit den einzelnen Blüten, einen Überblick bekommen haben, welch eine Vielfalt angeboten wird. Und das ist wunderbar. Und wir möchten, bevor dieser Kongress beginnt, am Anfang, das auch mal darstellen. Dass für jeden Einzelnen die Möglichkeit da ist, sein Herz und seine Aufmerksamkeit weiter zu öffnen, als es vielleicht aus seiner eigenen Gewohnheit heraus möglich ist. Weil er aus einer bestimmten Schule kommt oder einer bestimmten Praxis oder einer bestimmten Lehre oder der erfolgt. Wir werden die Moderation immer so machen, dass wir gerade auch bei Lehren, die vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen sind, weil ihr Angebot was ganz Besonderes ist oder auch was ganz Neues ist, ein paar einleitende Worte dazu geben, um das Interesse und die Aufmerksamkeit ein wenig einzufangen und ein bisschen zu öffnen dafür. Das meinen wir mit Moderation.
Sind die Lehrer eingeladen, bei allen Veranstaltungen dabei zu sein, oder ist es ganz freigestellt?
Die Lehrer sind selbstverständlich während der ganzen Zeit dabei, aber wir haben natürlich auch Verständnis dafür, wenn der eine oder andere Lehrer rausgeht oder wenn auch Teilnehmer rausgehen, weil es ist ja ein langer Tag. Das kennt man von eigenen Veranstaltungen, wenn man 2 Stunden, 3 Stunden auf dem eigenen Hosenboden sitzt, auf dem Yogakissen, intensiv in einem Prozess dabei ist, denn kann es sein, dass man noch 1-2 Stunden erstmal Pause haben will und dann erst die übernächste Veranstaltung wieder mitmacht. Das ist jedem freigestellt.
Okay. Und wie ist es für die Besucher? Müssen die das oder buchen die das als gesamte Veranstaltung oder einzelne Tage? Oder?
Wir haben das aufgeteilt. Ich kann als Teilnehmer die gesamte Veranstaltung buchen. Ich kann, wenn ich diese Zeit nicht finde, auch tageweise buchen. Ich kann sogar, wenn ich nur mal reinschauen möchte, weil ich unsicher bin oder ganz neu, kann ich auch eine Veranstaltung buchen oder einen halben Tag.
Okay, das ist also die sehr viel Freiheit für die Besucher, ne?
Ja.
Wo wird es stattfinden? Kannst du den Platz und die Räumlichkeiten beschreiben? Oder ihr?
Ja, es ist in Kreuzberg. Das ist im Moment eher noch ein beschaulicher Rahmen, weil wir ja erstmal diesen ersten Kongress so beschaulich starten wollen. Das findet im Atemzentrum in Kreuzberg statt. Ja, das ist erstmal zumindest so vorgesehen.
Ja, das sind schöne Räumlichkeiten unter dem Dach, also über den Dächern von Berlin, rundherum verglast, schön hell und Holz, sehr schön, wie eine Yogaschule mit Yogakissen und auch Hockern, auf denen man sitzen kann und Stühlen. Es ist ein sehr, sehr gemütlicher Raum mit einer Dachterrasse, wo man auch rausgehen kann, und ja, es sind sehr, sehr schöne Räumlichkeiten.
Es gibt ja auch Satsang-Festivals, aber wo seht ihr jetzt die Unterschiede? Eben dadurch, dass es so Menschen sind, so aus ganz verschiedenen, mit verschiedenen Ansätzen, also zum Beispiel, wie heißt der mit Namen? Auf jeden Fall, er nennt sich auch Kuschelmeister, glaube ich.
Ja,
Gerd, ja, ist ja dabei. Ja. Also, ja, sehr unterschiedlich.
Ja.
Und es ist also nicht so klassischer Satsang.
Es ist ja so, dass unser Schwerpunkt Erfahrung und Prozess ist. Das heißt, es wird auch Satsang geben, aber es wird eben auch Wert gelegt auf Kommunikation und Beschreibung von tatsächlichen Erfahrungen, die gemacht werden. So ganz im Hier und Jetzt, im täglichen Leben, im Alltag, im Beruf, in Beziehung. Wir würden gerne die Konzepte eher beiseite lassen, sondern wirklich mal schauen, wie sieht es denn mit der tatsächlichen Erfahrung aus? Was verändert sich da innerhalb dieser Thematik Erwachen und Erleuchtung? Also das ist im Moment unser Schwerpunkt. Prozess, also Integration von Erwachenserfahrung, Erleuchtung im weiteren Sinne und aber auch tatsächliche Erfahrung.
Und ja, du sprichst die Vielfalt an. Satsang ist eine Form des Zusammenseins in Stille, die bei vielen Menschen zu spontanem Erwachen führt. Wir haben aus unserer Erfahrung gemerkt, dass andere Menschen durch andere Techniken und andere Methoden zum Erwachen kommen. Ich selbst bin auch nicht durch ein Satsang erwacht, sondern tatsächlich durch Meditation. Und wir wollen einfach diesen Blumenstrauß, der da ist, noch deutlicher darstellen und hervorheben. Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze und Wege und Möglichkeiten zu erwarten.
Werdet ihr selber auch Angebote machen oder seid ihr mit dem Organisieren und dem Rahmen halten und Moderieren beschäftigt?
Das ist eine gute Frage. Ja. Das ist tatsächlich viel Arbeit. Wir wollen aber auch was anbieten und wir kriegen das auch bestimmt hin. Dass wir nicht nur moderieren, sondern auch für uns ein kleines Zeitfenster da nehmen, wo wir was anbieten.
Was ist euer Gefühl für welche Menschen? Ist es sinnvoll, dieser Kongress als Besucher zu kommen jetzt?
Also ich würde sagen, für alle Menschen, die sich spirituell interessieren, die Erwachen und Erleuchtung für sich als Herzenswunsch irgendwie in sich tragen, sozusagen für Sucher vielleicht, aber auch für Menschen, die nach Erwachenserfahrung natürlich in dem Prozess sind und vielleicht einfach Austausch auch suchen und verschiedene Aussagen verschiedener Wege für sich bekommen können, die dann wiederum hilfreich sein können. Also ich denke mal, das Publikum ist da schon sehr weit.
Ja. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein großer Teil der spirituellen Sucher in den letzten 20 Jahren sich mit der Satsang-Szene auseinandergesetzt hat und sich da wohl gefühlt hat. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass viele, viele Menschen, die aus anderen Traditionen und Richtungen kommen, sich nur zum Teil wohl gefühlt haben in der Satsang-Szene. Und weiterhin ihren eigenen Weg gehen und da weitermachen wollen. Und auch diese Menschen sind bei unserem Kongress gut aufgehoben, weil wir versucht haben, jetzt wieder dieses Bild mit dem bunten Blumenstrauß, Vertreter aus den verschiedenen großen Schulen, verschiedenen großen spirituellen Schulen mit in diesen Kongress hineinzunehmen. Das heißt, dass der Bhakti-Weg gegangen wird von der Hare Krishna-Bewegung, sei es, dass Bhagavan aus der Oneness-Diksha-Bewegung gegangen wird. Es gibt so wunderbare unterschiedliche Wege und wir möchten einfach die Menschen da abholen, wo sie sind und nicht auf eine Sache fixieren.
Möchtet ihr noch auf die einzelnen Lehrer und Lehrerinnen eingehen oder sollte man da lieber auf die Webseite schauen?
Wir haben die einzelnen Lehrer auf der Webseite drauf, das stimmt. Da kann man schauen, was sie im Einzelnen machen und was sie anbieten. Zur Vielfalt kann man vielleicht noch sagen, dass die verschiedenen alten Traditionen sicherlich dargestellt werden. Da werden sich viele Teilnehmer auch wiederfinden, weil sie selbst seit Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten sich in diesen Traditionen bewegen, sodass da wunderbare Erfahrungsaustausch auch stattfinden kann. Und es sind auch ein paar neue Ideen dabei von jung erwachten Lehrern, die aus überhaupt gar keiner Tradition kommen, die ganz spontan erwacht sind und eigene Ideen entwickelt haben, was sicherlich auch sehr interessant wird.
Du hast den Bhakti-Weg, also den Weg der Hingabe erwähnt. Ist Hingabe und Dienen immer förderlich?
Es gibt auf dem Weg eine Stufe der Entwicklung, die ohne Dienen und Hingabe nicht gemeistert werden kann. Und die Menschen, die diesen Bhakti-Weg hauptsächlich gehen, bereiten sich auf diese Stufe vor und durchschreiten das auch sehr schnell und sehr gut, diese Stufe. Im Endzustand der Erleuchtung ist Dienen und Hingabe integriert, es ist selbstverständlich. Wissen auf der einen Seite und Hingabe auf der anderen Seite kommen zusammen in eins. Und manche Menschen gehen mehr den Weg des Wissens, der Handlung, der Tat, manche Menschen mehr den Weg der Hingabe. Im Endpunkt ist das eins. Und deshalb ist es wichtig, auch alle Wege, verschiedenen Wege zu würdigen. Es ist völlig normal, dass bestimmte Trends oder bestimmte Wege zu Trends werden. Dann ist das wie so ein Hype in der spirituellen Szene. Und dann laufen da alle hin und dann ist es auch gut, dass man das kennenlernt und auch einfach schaut, was einem das bringt. Und eine bestimmte Anzahl von Menschen erwachen auch auf dem Weg dann. Aber die Erfahrung zeigt, dass doch viele nicht erwachen. Und dann ist es wichtig, dass auch die anderen Wege, die es ewig schon gibt, wieder dargestellt werden und auch ihre Würdigung erfahren.
Ja, ich glaube auch, dass alles hilfreich sein kann, aber im Endeffekt ist Erwachen oder ich sage lieber Wegfall der Identifikation eine spontane Sache, die grundlos passiert. Also man kann zwar im Nachhinein sagen, ich habe vorher dies und das gemacht, aber ich sehe es eigentlich so, das ist nicht zu begründen. Das passiert einfach.
Es ist natürlich dann immer noch die Frage, ja, würde ich auch sagen, dieses Moment, wo das geschieht, den kann man tatsächlich nicht machen.
Den kann man auch nicht versprechen, oder?
Nein, kann man nicht versprechen. Würde ich auch sagen, man kann diesen Irrtum des Intellekts, was es ja ist, dass ich Trennung empfinde, den kann man nicht einfach so mit Willenskraft aufheben. Was man aber kann, ist die Erfahrung dieses Momentes sozusagen in der Weise etablieren in sich, dass er dauerhaft zur Erfahrung wird. Nicht nur dieser Moment, sondern dass dieser Moment zur Ewigkeit wird. Und dazu scheint es notwendig zu sein, weil das ist der Prozess der Erleuchtung der Schattenanteile. Weil normalerweise falle ich eventuell nach diesem Erwachen wieder heraus, dann ist dieses Erwachen einfach nur eine Erinnerung. Was auch nicht verkehrt ist, weil es macht auch Transformation. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mich an diesen Moment erinnere oder ob ich diesen Moment tatsächlich in jedem Jetzt erfahre. Und daran kann man natürlich was tun, dass ich ihn immer häufiger, immer ausgedehnter und dauerhafter dann letztendlich doch erfahre.
Das heißt, man kann es nicht erzwingen, aber man kann versuchen, die Hindernisse wegzuräumen.
Ja,
oder so.
Genau.
Definitiv.
Ja.
Wir haben früher immer den lustigen Satz gesagt, die Erleuchtung verfolgt mich, aber ich bin schneller. Und in dem Satz steckt genau dieser Gedanke drin. Solange ich nicht bereit dafür bin, dass das, was ich als ich lebe, mein Leben lang, und da sind natürlich mehr oder weniger Ego-Anteile mit drin, solange ich nicht wirklich bereit bin, kann die Erleuchtung noch so oft anklopfen, ich bin einfach schneller. Das ist das Wunder dieser Schöpfung, dass ein großer Anteil von mir selbst auch Ja sagen können muss. Ansonsten flutscht es immer wieder weg. Und jeder, der Erfahrung hat auf diesem Weg, kennt genau diese Momente. Dass es so greifbar ist, schon so deutlich und greifbar, und es flutscht dann weg wie ein Stück Seife, dass man denkt, uff, weg ist es wieder. Und da haben wir den Satz immer gesagt, die Erleuchtung verfolgt mich, aber ich bin schneller. Wir können also tatsächlich was tun. Das wahre Selbst, das wir wirklich sind, ist ja immer da. Das, was wirklich ist, ist ja immer. Nur wir sind der bewegliche Moment in dem Ganzen. Wir sind die, die weglaufen. Die Karma schaffen, die das Karma abarbeiten müssen. Wie gehen wir damit um? Die einzelnen spirituellen Traditionen haben verschiedene Wege, wie man damit umgeht. Und es ist gut, sich damit zu beschäftigen. Für den einen ist das richtig, für den anderen das, für den anderen das. Jeder spürt das auch ganz deutlich in sich, was ihm gut tut, was wirklich ihm was bringt. Und es ist überhaupt nicht schlimm, das eine auszuprobieren und das nächste auszuprobieren und wieder das nächste. Man spürt das. Komme ich dichter ran an meinen wahren Wesenskern oder entferne ich mich? Das ist eine ganz deutlich wahrnehmbare Erfahrung.
Und dafür ist diese Identifikation auch wiederum gut, weil solange ich diese habe, kann ich ja auch tatsächlich mich ausrichten willentlich und sagen, das mache ich. Oder die Hindernisse räume ich aus dem Weg. Dafür ist es auch wieder gut, dass da diese scheinbare Person, die es ja wirklich nicht gibt, aber dass ich an einem bestimmten Punkt von Entwicklung daran glaube, an die Person, weil ich kann sie nutzen. Ich kann sie ja als ausrichtende, als Antrieb kann ich sie nutzen, um tatsächlich Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Diese Identifikation wird ja eher so negativ dargestellt und wir sehen das eigentlich auch ein bisschen anders, dass das natürlich der Punkt ist, die Identifikation fällt letztendlich weg, aber solange sie da ist für mich, im tatsächlichen Erfahren, kann ich sie auch nutzen, indem ich mich ausrichte auf das, was mir von der ganz tiefen Ebene aus entspricht. Weil das ist mein Weg, mein persönlicher Weg hin zum Erwachen. Heißt, ja, diese Identifikation, dass man sie nicht nur verteufelt oder so, ne, sondern tatsächlich das auch, solange ich mich so erfahre, eben auch positiv nutzen kann.
Ja, das ist natürlich ein guter Ansatz. Wenn sie sowieso da ist, ja, ne, und ich kann sie nicht, ich kann nicht sagen, klick und sie ist weg, also warum sie nicht nutzen.
Ja, genau.
Okay, gibt es noch ein Thema oder einen Aspekt eures Kongresses oder überhaupt, was ihr sagen möchtet?
Erwachen lohnt sich. Dranbleiben. Ich würde tatsächlich alle Menschen ermutigen wollen, dran zu bleiben, ihrem Herzenswunsch von der tiefsten Ebene aus zu folgen und den Weg zu gehen der Selbstverwirklichung. Egal wie lange es dauern mag, wenn ich diesem tiefen Wunsch folge in mir, wird immer Erfüllung da sein. Weil das von der Seelenebene, das ist, warum ich mich inkarniert habe. Und wenn ich nicht vielleicht auch sofort erwache, lebe ich aber dennoch ein Leben in größerer Erfülltheit. Und automatisch bewege ich mich natürlich an diesem Punkt des letztendlichen Erwachens.
Ja, schön.
Ja.
Okay, dann danke ich euch für das Interview.
Vielen Dank, Herr Sittow.
Und wünsche euch alles Gute für den Kongress.
Dankeschön.
Was Leben wird, das unterstützt es ja schon, sonst würde es gar nicht so in der Planung sein. Ja. Danke.
Danke. Dankeschön.